ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Heute wurden in Hamburg 7 Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle zu Haftstrafen verurteilt, wegen versuchten Mordes, Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht macht sie unter anderem für den Brand im Kulturzentrum Altdöbern und einen geplanten Anschlag auf eine Unterkunft für Asylbewerber bei Senftenberg verantwortlich. Wie die Gerichtsentscheidung in Altdöbern aufgenommen wurde, fasst RBB-Reporterin Luise Mösle zusammen.
Altdöberns Bürgermeister Peter Winzer bewegt das Geschehen noch immer. Das Urteil des hanseatischen Oberlandesgerichtes nimmt er mit gespaltenen Gefühlen auf.
Den Jugendlichen komplett die Zukunft zu verbauen, wäre auch nicht gut. Deshalb finde ich das Urteil angemessen. Die merken schon, was sie getan haben. Worauf ich aber hinaus will, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Die Strafe hilft uns nicht. Unser Schützenhaus ist abgebrannt, fehlt dem Ort. Müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen.
Der Verlust wiegt schwer für den Ort mit knapp 3000 Einwohnern. Die meisten aber wollen sich nicht zu dem Urteil äußern. Sie fürchten Konsequenzen. Und die, die etwas sagen, die halten das Urteil für zu mild.
Ich denke, das ist zu wenig für das, was die gemacht haben. Und das sollte auch ein bisschen strenger verstraft werden, dass die auch für Zukunft nicht sowas machen.
Ja, also das wäre ja ein bisschen zu wenig für das, was er da angerichtet hat. Er müsste das da selber bezahlen.
Gut, dass es wenigstens keinen Freispruch gab. Die Haftstrafe ist einer Seite, aber wie soll der Ort das wieder aufbauen? Das ist wirklich eine Kultgaststätte gewesen.
Einige sagen bei ausgeschaltetem Mikrofon, dass der Rechtsextremismus in Altdöbern zu sehr geduldet wird. Dieses Problem sieht auch der Bürgermeister.
Wir haben eine ganz starke rechte Szene in Altdöbern. Und ich befürchte, das wird sich auch bei den nächsten Wahlen zeigen.
Heute ist das Kulturhaus immer noch eine Ruine. Die Pächter haben den Ort verlassen. Aktuell wird der Kultberg ausgeräumt und für den Abbruch vorbereitet. Ein neues Kulturzentrum soll entstehen, haben zumindest die Gemeindevertreter beschlossen. Doch aktuell fehlt der Gemeinde das Geld. Und auch die Versicherung weigert sich noch zu zahlen, beklagt der Bürgermeister. Ob Altdöbern tatsächlich ein neues Kulturhaus bekommt, das steht noch in den Sternen.
Altdöbern trägt also noch schwer an den Folgen des Brandanschlages auf das Kulturzentrum durch Rechtsextremisten. Die wurden heute zu Haftstrafen verurteilt. Reaktionen hat RBB-Reporterin Luise Mösle gesammelt. Das Thema Rente mit 63 erregt weiter die Gemüter. Darf die abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren abgeschafft werden? Unbedingt, so will es die Rentenreform der Bundesregierung und so betont es auch der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei. Die Rente mit 63 soll bleiben, fordern dagegen 7 der 16 Ministerpräsidenten, darunter die ostdeutschen Regierungschefs. Wie sieht's konkret im Osten Brandenburgs aus? RBB24-Reporterin Martina Rolke hat sich mal umgehört.
In Brandenburg sind letztes Jahr rund 30.000 Menschen in Rente gegangen. Jeder Dritte hat die Variante nach 45 Jahren abschlagsfrei mit 63 gewählt, teilt die Deutsche Rentenversicherung Bund auf unsere Nachfrage mit. Und tatsächlich bestätigt die Tischlerei Varius Messebau in Neuenhagen, wer hart körperlich arbeitet, kann einfach mit über 60 nicht mehr arbeiten, so Liane Kiesow, die Prokuristin. Es gibt hier 50 Mitarbeitende, bisher sind die meisten mit 63 in Rente gegangen.
Die meisten waren sehr froh, dass sie früher gehen konnten, weil die dann Rückenprobleme hatten, Knieprobleme, andere meistens Hüftprobleme auch noch.
Gerade wer schon mit 16 angefangen hat zu arbeiten, hat bis zur Rente einfach schon mehr als 45 Arbeitsjahre hinter sich. Und das motiviert natürlich nicht, wenn die Vergünstigung früher zu gehen wegfällt, sagt Dieter Noack vom Seniorenbeirat aus Frankfurt-Oder.
Aus meiner Sicht wird es den Frust in der Bevölkerung weiter verstärken, der ja vorhanden ist.
Denn wer zwar weiter mit 63 in Rente gehen will, muss dann lebenslang mit rund 15% Abschlägen rechnen. Das können sich gerade im Osten Brandenburgs nur wenige Menschen leisten, so Dieter Noack.
Und wenn ich eben 1.500 Euro in Rente habe, dann sind das 300 Euro weniger.
Denn bei so geringen Renten in unserer Region können sich sowieso nicht viele leisten, mit 63 den Job zu verlassen, weiß Dieter Noack. Denn die Rentenpunkte aus den Generationen, die die Wendezeit mit Umbrüchen und Niedriglöhnen erleiden mussten, sind zu gering, sagt der Seniorenbeirat.
Im Osten wurde damals geworben, dass ja das Lohngefüge im Osten geringer ist, deshalb sollten sich Firmen ansiedeln.
Somit sind halt auch nicht so viele Rentenpunkte zusammengekommen. In Zukunft wird sich das aber angleichen. Und wenigstens seit 2025 sind die Rentenpunkte zwischen Ost und West nicht mehr unterschiedlich bewertet. In der Tischlerei Varius in Neuenhagen setzen gerade die jungen Kolleginnen nicht mehr auf das Sammeln von Rentenpunkten. Sie müssen oft schon zeitiger den Job verlassen, so die Prokuristin.
Die meisten Tischlerinnen, die wir hatten, und das waren jetzt auch schon einige, die sind mit 40 spätestens aus dem Beruf gegangen.
Für die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist klar, sie müssen sowieso anders vorsorgen und sich nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen.
RBB24-Reporterin Martina Rohlke war das aus Frankfurt oder über den Blick auf die Rente mit 63 im Osten Brandenburgs. Jeden zweiten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners, Ex-Partners, ihres Vaters oder eines anderen Mannes, der ihr nahesteht. Der bislang jüngste Fall in Berlin war der Mord an einer 65-Jährigen durch ihren Sohn in Mariendorf. Vor dem Rathaus Schöneberg fand heute eine Kundgebung für die ermordete Frau statt, nicht die erste ihrer Art. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war dabei.
Lieder, Redebeiträge und eine Schweigeminute. Auf dem Boden ein Netz aus roten Fasern und paarweise rote Schuhe. Pumps und Schnürschuhe, Sneakers und Stiefel. Die Aktion Rote Schuhe erinnert an das Opfer eines Femizids in Berlin. Wieder einmal erzählt eine der Mitinitiatorinnen. Sie arbeitet selbst im Bereich Gewaltschutz und möchte anonym bleiben.
Nach jedem in Berlin verübten Femizid treffen wir uns am darauffolgenden Mittwoch vor dem Rathaus des jeweiligen Bezirks, in dem der Femizid verübt wurde, um einen Protest auszudrücken, um unsere Wut und unsere Erschütterung auf die Straße zu bringen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Politik die Weichen stellen muss, um Femizide zu verhindern.
Auch Noah Ursprung von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, BIG, muss immer wieder zu Gedenkveranstaltungen gehen, die es eigentlich nicht geben sollte.
Ich glaube, das ist der 6. Femizid dieses Jahr in Berlin. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Es machen sich so Absurditäten breit wie, ich habe jetzt Grabkerzen zu Hause parat, damit ich spontan zu so einer Aktion fahren kann.
Mitarbeitende in Frauenhäusern, Schutzunterkünften und Beratungsstellen legen während der Aktion Rote Schuhe für einige Stunden die Arbeit nieder. Sie wollen auf die Dringlichkeit des Problems aufmerksam machen, auf die prekäre Lage in ihrem Bereich und auf die Tatsache, dass Berlin die Bedingungen der Istanbul-Konvention zum Gewaltschutz für Frauen noch immer nicht vollständig umsetze, so Ursprung.
Aktuell fehlen in Berlin an schnell zugänglichen, niedrigschwelligen Schutzplätzen 451. Das sind ungefähr die Hälfte derer, die wir bräuchten.
Zwar werden gerade 3 neue Frauenhäuser gebaut, doch selbst wenn die bezugsfertig sind, werden die benötigten 900 Plätze noch lange nicht erreicht. Empörung über den viel zu zähen Fortschritt beim Gewaltschutz, auch unter den Teilnehmenden der Kundgebung.
Es gibt immer noch viel zu viel Morde an Frauen. Es wird allgemein gesagt, weil sie Frauen sind. Nein, weil die Männer eine Haltung haben, sich das einfach zu erlauben und sich das Recht rauszunehmen, Frauen zu töten, bloß weil ihnen irgendwas nicht passt an denen.
Ich sage immer, Männergewalt ist ein Männerthema. Sie sollten sich darum kümmern, dass auch Männer sich verantwortlich fühlen. Nicht nur immer die Frauen auf die Straße gehen. Und nicht nur bei Gewalt, sondern generell bei der Veränderung der Geschlechterverhältnisse.
Doch wieder ist er fast der einzige Mann unter den etwa 50 Teilnehmenden. Während Frauen, die vorbeikommen, oft kurz innehalten, gehen Männer meist rasch vorbei. Der Satz, wir haben ein Problem mit Männern, der in einem Redebeitrag fällt, erscheint einen Nerv zu treffen.
Stopp Feminizide! Man tötet nicht aus Liebe! Stopp Feminizide!
Vor dem Schöneberger Rathaus wurde also heute an das bisher letzte Femizidopfer in Berlin erinnert. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war dabei. Die Polizei nimmt ja diese Woche wieder das Geschehen auf Brandenburgs Straßen in den Blick in der sogenannten Speed Week. Bis Sonntag soll so gegen Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte im Verkehr vorgegangen werden, also gegen Drängeln oder zu dichtes Auffahren. Wie läuft's denn so? RBB-Reporter Chris Rudolph war bei einer Kontrolle in Kremmen dabei und stellte fest, es läuft alles ganz zivilisiert.
Die Berliner Chaussee in Kremmen heute Vormittag. Gemächlich fahren die meisten Autos vorbei, auch Motorräder. Stefan aus Kremmen wollte nur mal eben Honig kaufen mit seiner Schwalbe, einer Simson KR51-2, noch aus DDR-Zeiten, aber offenbar frisiert.
Ist jetzt eine Überraschung. Ich habe das Moped so gekauft und dachte, das ist alles in Ordnung so und habe daran nichts geändert, weil ich keine Ahnung eigentlich habe vom Schrauben beim Moped.
Zum Überprüfen hat die Polizei einen mobilen Rollenprüfstand mit Laufrollen und aufsteckbaren Rädern. So wird gemessen, wie schnell die Schwalbe ist. Es stellt sich heraus, die Schwalbe schafft 86 km/h, dabei ist sie nur für 60 zugelassen. Da muss die DEKRA jetzt nochmal draufschauen.
Und nur darf ich nicht weiterfahren und muss ich die stehen lassen.
Die Polizei ist mit 21 Leuten im Einsatz, steht bereit zum Lasern, innerorts und außerorts bei erlaubten 100 km/h. Durch Rasen fällt hier kaum jemand auf heute. Aber weil die Polizei nun schon mal da ist, kontrolliert sie auch Autofahrer, erkundigt sich nach Alkohol- oder Drogenkonsum und auch nach Papieren.
Ausweis, Führerschein, Warndreieck, Fahrbahnkasten.
Haben Sie auch sofort gefunden?
Eben nicht, weil man es nicht so oft braucht, ja.
Mein rechter Scheinwerfer, der tickt nicht richtig.
Und das hätten Sie jetzt gar nicht gewusst, wenn Sie hier nicht rausgewunken worden wären?
Sozusagen, ja.
Das heißt, gute Sache, so eine Kontrolle?
Bestimmt. Also ich wundere mich, wie viele Leute da im Einsatz sind. Ich dachte mir, vielleicht gibt es noch wichtigere Sachen zu tun, aber mein Gott.
Die meisten Menschen haben Verständnis für die Kontrollen, so wie Motorradfahrerin Kerstin aus Berlin.
Weil es sind einfach zu viele Motorräder unterwegs und Autos, die längst nicht mehr dem Standard entsprechen und da sollte schon mal regelmäßig geguckt werden. Auch nach Führerschein und Alkohol und Drogen und so. Da stehe ich also auf jeden Fall dahinter.
Also viel Verständnis für die Polizeikontrollen während der Speed Week. In Kremmen war RBB-Reporter Chris Rudolph dabei und auch die Polizei war zufrieden. Fast alle hielten sich nämlich an die Regeln. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.